Also ich möchte mit euch zusammen über etwas reflektieren, was alle Buddhisten und auch viele Nicht-Buddhisten kennen und was für uns sozusagen die wichtigste Zusammenfassung ist und das bekannteste aus der buddhistischen Überlieferung, nämlich die Art und Weise, wie der Erhabene nach seiner Erleuchtung sein Durchschauen, sein Erkennen der Realität pädagogisch in vier Sätze eingeteilt hat, die wir kennen als die vier edlen Wahrheiten oder die vier noblen Wahrheiten. Vier Sätze, die jeder Buddhist kennt und doch die wenigsten wirklich durchdringen können. Diese vier Sätze sind ja nicht das, wozu der Erhabene erwacht ist, sondern das ist die Art und Weise, wie er in seiner ihm eigenen Pädagogik entdeckt hat, dass er das, was er verwirklicht hat, so weitergeben kann, dass es für lange Zeit für viele Menschen zum Nutzen ist. So verstehe ich die vier Adya Satcha, die edlen Wahrheiten. Und zuerst mal wiederhole ich die. Und das fände ich irgendwie ganz schön, wenn ihr euch das Pali einprägen könntet, weil das ist sehr, sehr wenig Pali. Ich habe das schon probiert, gerade mit Chai. Das funktioniert also auch in ganz kurzer Zeit. Und das ist irgendwie sozusagen die... Ich kann da auch gar nichts aus den Sutten vorlesen, weil dann müsste ich alle Sutten vorlesen, weil es kommt ja überall vor. Das ist sozusagen... sowas, was man wirklich zum Reflektieren im Gepäck brauchen kann, was auch gut ist, ein bisschen Pali zu kennen. Die erste Wahrheit ist ja die Wahrheit, es gibt Leiden, es gibt Unzufriedenheit, es gibt das Erleben von Stress, von Schmerz, von Unzulänglichkeit. Und das hat der Buddha Dukkha Adya Satcha genannt, die Wahrheit, edle Wahrheit des Leidens, also Dukkha Adya Satcha. Die zweite Wahrheit ist die Wahrheit von der Ursache des Leidens, dass Leiden ursächlich ist, dass es ein Teil des Bedingungskreislaufes ist. Das ist schon eigentlich eine ganz große positive Nachricht. Leiden ist endlich und bedingt. Und das hat er Dukkha Samudaya genannt. Dukkha Samudaya Adya Satcha. Wollt ihr mir das mal nachsprechen, um das zu erinnern? Das eine ist Dukkha Adya Satcha.
Dukkha Adya Satcha.
Genau, das andere ist Dukkha Samudaya Adya Satcha.
Dukkha Samudaya. Adya Satcha.
Genau, Dukkha Samudaya Adya Satcha. Oft auch in Texten einfach Samudaya genannt. Samudaya. Die dritte edle Wahrheit ist ja die Wahrheit von der Aufhebung oder dem Ende, dem Vergehen des Leidens. Und das heißt Nirodha. Also Dukkha Nirodha oder Nirodho Adya Satcha. Dukkha Nirodha Adya Satcha. In der Tradition von der BGH endet das meistens mit O, weil damals Deutsche gedacht haben, man muss das im Nominativ sagen, aber die meisten Buddhisten sagen Dukkha Nirodha Adya Satcha. Die dritte Wahrheit ist ja die Wahrheit von dem Pfad, der zur Aufhebung des Leidens führt. Das übersetzen wir auch immer mit Pfad. Tatsächlich heißt es eigentlich nicht Pfad, das heißt nämlich Magga, sondern es heißt Patipada. Und Patipada ist die Praxis, das, was man praktiziert. Man müsste also eigentlich sagen, die Praxis, es gibt eine Praxis, die zur Aufhebung, zum Ende des Leidens führt. Und das heißt in Pali, Dukkha Nirodha Gamani Patipada Arya Satcha. Nochmal langsam. Dukkha Nirodha Gamani. Nochmal. Dukkha Nirodha Gamani. Patipada. Arya Satcha. Wollen wir es nochmal wiederholen? Dukkha Nirodha Gamani. Patipada. Arya Satcha. So, diese vier edlen Wahrheiten nach der traditionellen Überlieferung hat der Buddha gleich so direkt in Sarnath nach seinem ersten Weg von Bodh Gaya kommend weitergegeben. Dass er das so formuliert hat, ist sehr wahrscheinlich anachronistisch. Es ist wahrscheinlicher, dass er das in sehr langer Weise beschrieben hat, weil wir wissen, dass er, als er auf dem Weg nach Sarnath war, dem Ersten, dem er begegnet ist, direkt gesagt hat, auf die Frage hin, warum er so leuchtet, hat, also ihn hat ein Asket gefragt, du leuchtest ja so im Gesicht, wer ist denn der Lehrer? Und dann hat der Buddha gesagt, ich habe keinen Lehrer, ich bin der höchste Lehrer. Ich selber bin der Buddha. Und dieser Asket hat gesagt, ja, mag es wohl wahr sein, und hat sich von ihm abgewandt. Wir wissen also, dass der Buddha auch trotz seiner Erleuchtung noch einen Weg entwickelt hat, am Anfang nach seiner Erleuchtung, wie er diese Entdeckung, von der es ganz schwierig ist zu reden und die alles Denken übersteigt, wie er das vermitteln kann. Und aus dem Gesamtkontext aller Schriften, die wir haben, aller Sutten, und wenn ich mich auf den Buddha beziehe, dann ist das, heißt es für mich immer, dass die ältesten überlieferten Rezitationen der alten Mönche aus allen Schulen, wie sie am besten in dem Pali-Kanon gesammelt sind, aber bestätigt sind durch andere Funde, dass die sind für mich maßgebend in dem Bild, das ich habe, wie der Buddha seine Lehre entwickelt hat. Und wenn man die vergleicht, auch die alten Teile im Vinaya, wo zum Beispiel diese Rede in Sarnath ist einmal im Vinaya auch zitiert, die kommt im Yukta Nikaya vor und die kommt nicht in den ersten Überlieferungen vor und ist im Nachhinein wieder erzählt, in dieser dann schon längst Art Stereotypen-Wiedergabe, weil der Buddha mit der Zeit herausgefunden hat, wie er die Dinge so formuliert, dass sie einen großen Memory-Effekt und einen großen Praxiseffekt haben. So hat er zum Beispiel ganz am Anfang immer von Durst, von Tanha gesprochen, was dann später aber verstanden wurde als Verlangen, und hat es dann aber weiter unterteilt in Begierde, Verlangen, Loba, Kama, Raga und so weiter. Er hat verschiedene Ausdrücke benutzt und mit der Zeit hat er das so stärker unterteilt, je mehr er unterrichtet hat, sodass irgendwann diese vier Sätze unverändert so eingeprägt wurden. Und später, als er die Geschichte, die ja noch niemand rezitieren konnte, weil es keine anderen Zuhörer gab, schon gar nicht erleuchtete Zuhörer, wurden die natürlich im Nachhinein so erzählt über die fünf Mönche und haben dann schon diese sehr gelungene Form gehabt, die wir aus diesem alten Sutta aus Sarnath kennen, dass er da, wo er gleich direkt die Lehre praktisch in diesen vier edlen Wahrheiten mit dem achtfachen Weg gelehrt hat, ohne weitere Erklärung. Wir wissen aber aus dem Sutta selber, dass er sie über mehrere Tage gelehrt hat und dass einer nach dem anderen die Sache verstanden hat durch häufiges Wiederholen. Ja, und das Clevere an diesen vom Erhabenen so gut ausgesuchten Worten ist ja, dass sie eigentlich nicht so sehr ein Lehrsystem darstellen. Das sind sehr, sehr einfache Worte, die man in der Tiefe gar nicht so leicht ohne Meditation und ohne Beschauen der Wirklichkeit ergreifen kann, die aber eine Art ärztliche Diagnose darstellen. In der ersten Wahrheit sagt der Erhabene sozusagen, es gibt Krankheit, es gibt Krebs. Und in der zweiten Diagnose sagt er, in dem zweiten Teil der Diagnose sagt er, aber der Krebs hat eine Ursache. In dem dritten Satz, in der dritten Diagnose, sagt er dann, es gibt Hoffnung, denn für diesen Krebs gibt es eine Behandlung. Es gibt ein Ende des Krebses, es gibt ein Aufhören des Krebses. Und in der letzten Feststellung, da verschreibt er sozusagen dann die Behandlung, dass es nämlich eine bestimmte Art zu praktizieren gibt, die zum Ende dieses Krebses führt. Natürlich ist das jetzt nur mein Beispiel. Es geht nicht um einen Krebs, sondern es geht um das Leiden an der Wirklichkeit. Und diese vier Sätze sind sehr, sehr schnell in den Westen gekommen und die ersten Philosophen und Linguisten, die diese vier edlen Wahrheiten in den Westen gebracht haben, die haben das gemacht, weil sie wussten von den verschiedenen Mönchen in Sri Lanka oder Indien oder später auch Tibet, überall, dass alle Schulen diese vier Sätze als die Grundlage und Zusammenfassung der Lehre des Erhabenen rezitieren. Aber als die Westler diese Sätze gehört haben, die klügsten Köpfe und die offensten Menschen, konnten sie nicht anders als das Gefühl bekommen, dass der Buddhismus zutiefst nihilistisch und weltverneinend sein muss, weil diese Aussage, es gibt Leiden, ja doch sehr dunkel sich anhört, wie eine dunkle Diagnose über eine Welt, in der wir leben und so wenig freudvoll klingt. Und dann kommt noch dazu, dass wenn der Erhabene gefragt wurde, ob er seine Lehre in noch weniger Sätzen zusammenfassen würde, dann hat er gesagt, dann würde ich sagen, es gibt Dukkha, Leiden, und es gibt Dukkha Nirodha, das Ende des Leidens, das Vergehen des Leidens. Und wenn er es noch kürzer hätte fassen muss, dann hat er gesagt, dann würde ich sagen, Dukkha, es gibt Leiden. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja ein bisschen schockierend für uns, dass der Erhabene nicht sagt, es gibt das Ende des Leidens, wie eine positive Botschaft, wie wir sind ja in einer christlichen Gesellschaft geprägt von diesem Euangelion, frohmachende Botschaft, Hoffnung, Aussicht. Und wir wollen etwas hören, was das Leben stärkt und was irgendwie Mut macht und uns eigentlich sagt, alles ist in Ordnung. Aber dann hören wir, alles ist Leiden. Und das hören wir mit den Worten von Westlern, die ganz klar davon ausgehen, dass hiermit gemeint ist, ich habe Krebs. Wie ein Arzt, der sagen würde, Herr Hopf, es ist nicht so schlimm, aber wir müssen Ihnen mitteilen, Sie sind sterbenskrank. So hören wir das als eine Diagnose über uns und unser Leben und das So-Sein unserer Existenz. Aber wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, und das kostet ein bisschen Reflexion, dann entdecken wir, dass in dieser Diagnose vom Erhabenen etwas fehlt. Es fehlt nämlich das Subjekt. Er sagt nicht, Sie leiden. Er sagt noch nicht mal, wir leiden. Er sagt nicht, der Mensch leidet, sondern er sagt, es gibt Leiden. Im Pali heißt es sogar nur so etwas wie Leiden. Also es ist im Grunde genommen noch nicht mal gesagt, ob das wahr, ob das sein wird, sondern nur sowas. Es leiden, ja. Und ich möchte euch einladen, mit mir darüber zu reflektieren, warum da das Ich fehlt und warum wir dieses Ich da reinsetzen. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist das genau die Botschaft des Erhabenes. Das ist genau das, was er erkannt hat. Er hat erkannt, dass die Dinge nicht zufriedenstellend sind, aber wenn man es genau nehmen würde, könnte man sagen, ja, aber Erhabener, Leiden ist doch eigentlich auch bedingt. Wie kannst du denn sagen, es gibt Leiden? Der eine leidet mehr, der andere weniger, und sagst du nicht selber im zweiten Satz, dass es dafür Ursachen gibt? Wenn das Leiden also ursächlich ist und du hast etwas Unursächliches und Endgültiges, etwas Absolutes, etwas, das sich nicht verändert, nämlich Glück gefunden, wie kannst du denn dann lehren, dass es Leiden gibt? Und dann würde der Erhabene wahrscheinlich nur lächeln und sagen, ungültige Frage, ich habe nicht gesagt, du leidest. Absolut gesehen gibt es ja gar kein Leiden. Ihr wisst ja, dass die Schule, die später als Art Reformation für einen etwas knochigen alten Buddhismus entstanden ist, diese eigentlich aus der Laienbewegung, erst entstand der Mahayana-Bewegung, hat ja gerade das betont, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Der Buddha selber hat nicht von absoluter Wahrheit gesprochen, aber er weiß natürlich, dass es, das ist ja das, was er durchschaut hat, dass es etwas Unbedingtes, etwas Ungeborenes gibt. Und wenn es dieses Ungeborene, Ungeschaffene nicht geben würde, dann sagt er, wäre es nicht möglich, Nirvana zu erreichen. Aber weil es dieses Ungeborene, Unbedingte, Unproduzierte gibt, ist es möglich, Nirvana zu erreichen. Also wie kann der Erhabene sagen, die Diagnose, die ich gebe in einem Wort, wäre Leiden. Und jetzt möchte ich andeuten, was das bedeutet. Die Ursache des Leidens ist nach der Erkenntnis des Erhabenen nicht, dass es Leiden gibt, sondern dass es eine Identifikation mit diesem Leiden, dass in dem Erlebten ein Ich erlebt wird, das nicht existiert. Und dass es einen Weg gibt, diese Ich-Losigkeit im Erleben des Leidens zu verwirklichen. Das ist Nirodha. Das ist das Ende allen Leidens, dass jemand sagen kann, es gibt Leiden, aber kein Ich darin mehr vorhanden ist. Der ganze buddhistische Praxisweg führt nicht dahin, dass unser Körper nicht mehr Schmerzen erleidet oder dass die Erscheinung der fünf Skandhas, Khandhas, also unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein, das Wahrnehmen von Form, Gefühle und so weiter, alles, wo unsere menschliche Erfahrung sich abspielt, dass das nur noch durchgehend freudvoll und voller Sonnenschein ist, dass unser Bankkonto sich füllt, dass meine Beziehungen alle klappen, dass ich Erfolg habe und es sagen kann, das Leben ist ja glücklich. Das ist es nicht. Das Leben ist nicht glücklich. Wir machen das Leben vielleicht glücklich, aber die Diagnose des Erhabenen über das Erleben der Wirklichkeit ist so, wie er gesagt hat, es gibt Leiden. Und jetzt zur Zeit, wo Brüssel im Notstand steht, keine U-Bahn fährt dort, alle müssen sich in Häusern verstecken, ist es vielleicht auch legitim zu sagen, in dieser Welt gab es, gibt es und wird es immer Terror geben. Es gab keine Zeit je in der Geschichte der Menschheit, wo Menschen nicht gekämpft haben und im Krieg sich befanden. Im letzten Jahrhundert waren es Millionen von Menschen, die durch Menschen getötet wurden. Es gab nicht ein einziges Jahr im 20. Jahrhundert, wo es weniger als 40 lokale oder übergreifende Kriegssituationen gab. Es gibt jetzt im Moment es gibt jetzt im Moment Menschen, die getötet werden. Das gibt es immer, ob wir das bewusst erleben oder nicht. Die Diagnose ist wahr, dass unser Körper Schmerzen empfindet, dass wir alt und krank werden, hat sich durch den Erhabenen nicht geändert. Dass es der Erhabene entdeckt hat, ist, es gibt darin kein Ich. Das Ende des Leidens ist das Ende im Leiden, vom Leiden. Es gibt Leiden, aber ich leide nicht. Ein Ich ist eine Vorstellung. Das kann man freilich nicht verwirklichen durch einen Gedanken. Das ist etwas, was wir erst verwirklichen, wenn wir am Ziel angekommen sind. Aber es ist gut, darüber mal nachzudenken. Es heißt nicht, ich leide, sondern es gibt Leiden. Ich bin nicht mein Leiden. Ich bin nicht mein Schmerz. Tatsächlich bin ich überhaupt nicht. Aber ich erlebe Leiden. Wenn ich das trennen kann, und zwar in meiner geistigen Wahrnehmung, das ist das Ende des Leidens. Aus dieser Sicht ist dieser erste Satz nicht nur eine gute Botschaft, sondern er ist enorm pädagogisch klug gewesen. Es gibt Leiden. Ich möchte jetzt zum Schluss das vorlesen, was der Gelehrte Buddha Gosa zusammengetragen hat. Bezug auf die vier edlen Wahrheiten. Im höchsten Sinne hat man alle vier Wahrheiten als leer zu betrachten, und zwar, weil da im Leiden es keinen Fühlenden, im Aufhören des Leidens keinen Täter, Entschuldigung, in der Ursache des Leidens keinen Täter, im Aufhören des Leidens keinen Erlösten und beim Praktizieren zum Weg des Ende des Leidens keinen auf dem Pfade Wandelnden gibt. Bloß Leiden gibt es, doch kein Leidender ist da. Bloß Taten gibt es, doch kein Täter findet sich. Erlösung gibt es, doch nicht den erlösten Mann. Den Pfad gibt es, doch keinen Wanderer sieht man da. Von Dauer, Schönheit, Glück, Persönlichkeit ist leer die erste und die zweite Wahrheit. Vom Ichheit leer das todlose Gebiet und ohne Dauer, Glück und Ich der Pfad. Ja, das war meine kurze Reflexion über einen Aspekt der vier edlen Wahrheiten. Wenn man in den Suttas sucht, wo die vier edlen Wahrheiten vorkommen, dann wird man nicht überrascht sein, dass die immer am Ende von vielen, vielen anderen Praktiken vorkommen. Zum Beispiel im Satipatthana Sutta sind sie auch dran gehangen als Reflexion, aber weder am Anfang noch in der Mitte, sondern ganz am Ende, nach allen anderen Errungenschaften, nach den höchsten Jhanas und nach den intensivsten Leichenbetrachtungen und nach den Kontemplationen über alles, was es auf dem Sinnesgebiet gibt, nach den Kontemplationen der 37 anderen Bodhipakkhiya-Dhamma, wie zum Beispiel die sieben Glieder des Erwachens. Ganz am Ende kommt die Betrachtung der edlen Wahrheiten. Und fast in allen buddhistischen oder allen buddhistischen Schulen, die ich kenne, auch der tibetischen, sieht man die vier edlen Wahrheiten an als das Letzte, was man wirklich durchdringt, was man wirklich verwirklicht.